Die Bibel ist voll von Geschichten. Der größte Teil von der Bibel, diesem alten Buch, sind Erzählungen, Geschichte um Geschichte. Das Alte Testament ist zum Großteil einfach nur erzählte Geschichte. Und Gott benutzt in der Bibel oft Geschichten, um uns Wahrheiten, tiefe Wahrheiten zu vermitteln, die auf den ersten Blick nicht wirklich offensichtlich scheinen. Wir lesen dann diese Geschichten und denken uns, okay, das ist vielleicht eine gute Moral, das ist ganz interessant, das ist spannend, das schockiert. Aber wir fragen uns, was genau hat das eigentlich mit uns zu tun? Und heute Abend schauen wir uns genau so eine Geschichte an. Eine seltsame, sehr dramatische Erzählung, die von Macht, Intrigen und einem unschuldigen Opfer handelt. Und wir werden dieser Frage nachgehen, was hat diese Geschichte mit dir und mir zu tun? Und bevor wir anfangen, möchte ich zu Beginn noch beten, weil ich der Überzeugung bin, dass es Gott ist, der uns verändern muss, der uns Verstehen schenkt von dem, was sein Wort zu sagen hat. Ich bete mit uns. Vater im Himmel, wir danken dir für dein heiliges, unfehlbares und irrtumsloses Wort. Herr, wir möchten dich bitten heute Abend, dass wir es verstehen dürfen, dass wir ihm folgen können, dass wir dein Evangelium, diese frohe Botschaft, neu begreifen dürfen oder überhaupt begreifen dürfen. Und wir wollen dich bitten, dass du uns dadurch näher zu dir treibst, uns näher zu dir bringst. Und wir beten das alles im Namen deines Sohnes. Amen. Letzte Woche hatten wir, ich weiß nicht, wer es da war, aber letzte Woche hatten wir die erste Predigt, dieser Predigtreihe die nächsten Wochen. Und wir sind im Markus-Evangelium, in einem Buch der Bibel, das von dem Leben von Jesus berichtet. Und wir haben letzte Woche gesehen, wie die Jünger von Jesus, also diejenigen, die ihm nahe standen, die er ausgesucht hatte, wie Jesus sie ausgesandt hatte, damit sie seine Botschaft, seine Wahrheit dem Menschen verkünden sollten. Sie sollten diese Botschaft verkünden und die Wahrheit bezeugen, indem sie die Kranken heilten, genau andersrum, und Dämonen austrieben. Das sollte zeigen, dass diese Botschaft wahr ist, wahrhaftig. Und Jesus gab diesen Jüngern ganz bestimmte Anweisungen, die sie einhalten sollten. Das war letzte Woche. Und wie das wohl kommen muss, wenn so großartige Dinge geschehen, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, dass jemand geheilt wurde, also wirklich geheilt wurde, dann ist es ganz normal, dass sich das rumspricht. Es geht viral. So eine Botschaft verbreitet sich schneller als ein Feuer in der Dürre. Diese Botschaft, über die reden Leute. Menschen fragen sich, hey, wie kann das sein? Und auch damals war das der Fall, dass die Leute angefangen haben zu fragen, wer ist dieser Jesus, der diese Jünger ausgesandt hatte? Wer ist der Jesus, der das tut? Und von dem lesen wir jetzt heute im heutigen Text, und zwar in Markus 6, 14 bis 16. Und ich möchte das zur Einleitung lesen, damit wir verstehen, wo wir uns befinden, in welcher Zeit wir uns befinden. Wir lesen dort und ihr könnt hier vorne mitlesen. Inzwischen hatte auch König Herodes von Jesus gehört, denn überall sprach man von ihm. Die einen sagten, Johannes der Täufer ist von den Toten auferstanden. Deshalb kann er solche Wunder tun. Andere meinten, es ist Elia. Wieder andere sagten, es ist ein Prophet, wie einer der früheren Propheten. Doch Herodes sagte, als er von ihm hörte, das ist Johannes, den ich enthaupten ließ, und jetzt ist er auferweckt worden. Also es gibt verschiedene Vermutungen. Genauer gesagt gibt es genau drei Meinungen darüber, wer dieser Jesus ist. Die kursieren wie auf X verschiedene Theorien zu der Weltherrschaft und verschiedenen anderen Verschwörungen. So hat sich das damals verbreitet und Leute haben geredet und diskutiert. Aber der Verfasser von diesem Markus-Evangelium richtet den Blick vor allem auf eine Person. Er zeigt, was für eine Meinung Herodes hat. Herodes war ein König, der damals lebte und über einen kleinen Teil des damaligen Reiches dort, Galiläa, herrschte. Und auch er hat sich die Frage gestellt, wer ist dieser Jesus, der so Großartiges tut? Und er hatte seine eigene Antwort. Ja, er war sich sicher, dass dieser Jesus Johannes ist, ein von den Toten auferstandener Mann. Und wir lernen zugleich, dass anscheinend dieser Herodes zuständig war für die Ermordung von Johannes. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich einfach im Verlauf von so einer Geschichte lese, okay, er hat jetzt diese Vermutung, wer ist Johannes? Wer ist dieser Herodes? Warum ließ er denn umbringen? Wieso sollte er von den Toten auferstehen? All diese Fragen kommen natürlich auf und denen gehen wir jetzt auf den Grund. Und wir gehen in die Erzählung selbst, in diesen Bericht. Und ich möchte einfach, dass ihr euch vorstellt, dass dieser Bericht eigentlich eine Art Rückblende ist. Also wir sind in der jetzigen Zeit und dieser Bericht ist eine Rückblende in die Vergangenheit. Diese Erzählung, die jetzt folgt, ist ein Rückblick auf das, was geschehen ist. Und es erklärt und beantwortet die Fragen, die sich auch die damaligen Leser gestellt haben. Also ich lese die Geschichte ab Vers 17. Und ihr könnt mir hier folgen. Wir lesen: Herodes hatte Johannes nämlich festnehmen und gefesselt ins Gefängnis bringen lassen. Schuld daran war Herodias, die Frau seines Stiefbruders Philippus. Herodes hatte sie zu seiner Frau gemacht, worauf Johannes ihm sagen musste: Du hattest kein Recht, die Frau deines Bruders zu nehmen. Die Herodias verzieh ihm das nicht und wollte ihn umbringen lassen. Doch sie konnte sich nicht durchsetzen, denn Herodes hatte Hochachtung vor ihm. Er wusste, dass Johannes ein gerechter und heiliger Mann war und schützte ihn deshalb. Er wurde zwar sehr unruhig, wenn er mit ihm sprach, hörte ihm aber trotzdem gern zu. Okay, also das ist der Rahmen. Das ist der Rahmen der Geschichte. Der Evangelist Markus möchte uns einführen in diese Background-Story. Johannes wurde eingesperrt und der Grund dafür war recht einfach. Er hat Dinge gesagt, die nicht gepasst haben. Er hat eine unbequeme Botschaft gehabt. Johannes war ein Mann, der unbequeme Dinge sagte, und man könnte sagen, dass dieser Johannes, dass es eigentlich seiner Berufung entsprach, seinem Beruf. Denn Johannes war ein Mann, der damals sehr bekannt dafür war, dass er die Menschen, die Juden damals in dieser Region aufforderte und predigte: Ändert euer Leben, ändert eure Lebenseinstellung, denn der Herr ist nah. Er rief diese Menschen zurück zu den Geboten Gottes, zu den Forderungen Gottes, und er forderte sie auf: Hey, lebt nicht mehr so wie früher, sondern kehrt um. Und das Gleiche macht er hier auch bei Herodes, bei dem mächtigsten Mann in diesem Land. Er schreckt nicht zurück, sondern er sagt ganz deutlich: Hier hast du ein Problem und du darfst das nicht. Das ist verboten. In der Bibel gibt es einen Begriff für diese Art von Aufgabe. Und zwar ist es die Aufgabe und die Berufung eines Propheten. Propheten sind in der ganzen Bibel diejenigen, die Gottes Wort, seinen Willen verkündigten. Sie waren die Sprachrohre Gottes. Gott gebrauchte diese Menschen, um seinem Willen den anderen Menschen zu offenbaren. Und Johannes tat genau das hier. Er verkündet Herodes Gottes Willen, und zwar, dass er nicht die Frau seines Stiefbruders heiraten sollte. Wir müssen wissen, dass das keine Kleinigkeit war. Das, was Herodes hier macht, das war ein offener Verstoß von Gottes Gesetz. Und sie wenden sich nicht da einfach gegen Johannes. Johannes ist ein Niemand. Sie wenden sich gegen Gott selbst. Das ist das Problem. Und so lässt Herodes Johannes einsperren, weil er einfach nicht passt. Er ist ein unbequemer Mann, aber zugleich auch unschuldig. Und wie geht es weiter? Lesen wir weiter in Vers 21. Wir lesen dort: Eines Tages ergab sich für die Herodias eine günstige Gelegenheit. Herodes hatte Geburtstag und gab dazu ein Festessen für seine hohen Regierungsbeamten, die Offiziere und die angesehensten Bürger von Galiläa. Dabei trat die Tochter der Herodias als Tänzerin auf. Sie gefiel Herodes und den Gästen so gut, dass der König zu dem Mädchen sagte: Wünsch dir, was du willst, ich werde es dir geben. Er schwor ihr sogar: Ich werde dir alles geben, was du willst, und wenn es die Hälfte meines Reiches wäre. Sie ging hinaus und fragte ihre Mutter: Was soll ich mir wünschen? Den Kopf von Johannes dem Täufer, erwiderte diese. Schnell ging das Mädchen wieder zum König hinein und sagte: Ich will, dass du mir hier sofort auf einer Schale den Kopf von Johannes dem Täufer überreichst. Wir haben bereits in dem Abschnitt zuvor gesehen, dass das Verhältnis zwischen Johannes und Herodes sehr zwiegespalten war. Herodes wollte Er wusste, dass Johannes unschuldig war, dass er gerecht, heiliger war. Er wusste, dass es unrechtens ist, ihn einzusperren, und doch hat er sich dazu hinreißen lassen. Herodes hört ihm zu, sogar gerne, aber die Botschaft wird ihm irgendwann unangenehm. Und jetzt sehen wir aber Herodias, die Frau dieses Herodes, die Johannes so tief hasste. Sie wollte, dass dieser Mann stirbt. Wie konnte er nur sich es erlauben, dass er sie als das herrschende Paar kritisierte, öffentlich bloßstellte, zur Umkehr rief? Sie wollte Johannes Tod. Und diese Chance sollte sie bekommen. Herodes feiert einen riesigen Geburtstag, lädt ein, was Rang und Namen hat. Es kommen die Reichen und Mächtigen. Es kommen diejenigen, die angesehen sind, zu dieser Feier. Und es wird aufgetischt, gelacht, getanzt. Alles, was dazugehört. Und in diesem Hochgefühl, dem Trubel, tanzt auch die Tochter dieser Herodias. Und alle sind begeistert. Können Sie sich richtig vorstellen, wie sie jubeln und sich hinreißen lassen. Und der König möchte sich hervorheben, indem er sagt, okay, du hast alle so erfreut in diesem Tanz. Ich möchte dir alles geben, was du willst. Und das war die Chance für Herodias. Ihre Tochter kommt zu ihr. Und sie sagt, verlange den Kopf dieses Propheten. Ein Prophet, den Herodes zuvor noch geschützt hatte. Was denkt ihr, wie reagiert der König? Sagt er, hey, das Leben, so weit gehen wir nicht. Das ist es mir nicht wert. Such dir was anderes aus. Nimm die Hälfte von dem Reich, aber das Leben lasst es. Wir lesen Vers 26 weiter. Der König war bestürzt. Aber weil er vor allen Gästen einen Eid abgelegt hatte, wollte er sie nicht zurückweisen. Auf einmal trifft es ihm wie ein Schlag und er realisiert, was für einen Fehler gemacht hat. Vor all diesen Leuten, deren Anerkennung er liebt, verspricht er etwas. Und jetzt kommt sie zurück und fordert den Tod dieses Propheten, von dem er eigentlich weiß, er ist unschuldig. Er hat also so diese zwei Optionen. Entweder er bricht seinen Eid und er demütigt sich vor den Leuten. Was hätten die Leute damals gesagt? Was für ein schwacher Mann. Oder er opfert Johannes auf dem Altar seiner eigenen Ehre. Und er entscheidet sich. Und die Folgen davon lesen wir in Vers 27. Er schickte den Henker los und befahl ihm, den Kopf des Täufers zu bringen. Der ging ins Gefängnis und enthauptete Johannes. Dann brachte er den Kopf auf eine Schale herein und überreichte ihm den Mädchen. Das Mädchen gab ihn an seine Mutter weiter. Als die Jünger des Johannes davon hörten, holten sie den Toten und legten ihn in ein Grab. Im Bereich der heutigen Rechtsprechung, da gibt es diesen einen Satz. Es gibt nur eine Sache, die schlimmer ist als die Freiheit eines Schuldigen. Und zwar die Verurteilung eines Unschuldigen. Und genau das geschieht hier. Johannes, ein unschuldiger Mann, wird geköpft, weil ein Königsehepaar sich zu wichtig genommen hatte. Ich möchte euch jetzt einfach mal fragen, was denkt ihr, hat diese Erzählung zu bedeuten? Warum haben wir die hier drin? Jetzt sind wir diese Verse durchgegangen, wir haben diesen Rückblick gehabt. Was will der Schreiber damit sagen? Was möchte er uns zeigen? Was sollen wir verstehen? Ich würde es echt interessieren, so was eure Meinung dazu wäre. Ich meine, es ist ziemlich verrückt. Egal, wie oft du die Bibel gelesen hast, ob du sie jemals in der Hand hattest, ich glaube, allen von uns fällt es schwer, sowas zu deuten und einzuordnen. Denn was für schon eine blutdürstige Königin, ein tanzendes Mädchen und ein abgetrennter Kopf mit unserem Leben zu tun haben. Genau dem wollen wir auf den Grund gehen. Also lass uns doch mal von vorne beginnen. Wir wollen die Frage stellen, was genau hat Markus, dieser Evangelist, beabsichtigt gehabt, als er diesen Abschnitt, diese Erzählung, diese Geschichte, genau dort in seinen Bericht, in dieses große Evangelium eingefügt hat? Denn eine Sache ist klar, was er vor allem verfolgt, ist dieses Ziel, dass er Jesus im Blick hat. Jesus ist die Person, die er im Fokus hat. Alles, was er berichtet, alles, was er schreibt, ist von Jesus oder über Jesus. Von Anfang bis Ende geht es darum, wer dieser Jesus ist, wie er aufgewachsen ist und wie sein Leben endet. Und jetzt kommt diese Geschichte hier, die kein Wort von Jesus sagt und die Markus genau hier einfügt. Ich habe vorher daran erinnert, dass vor diesem Abschnitt die Aussendung der Jünger kommt. Also das sind diese Jünger, die mit Jesus leben und Jesus sendet sie aus, um Gottes Wahrheit zu verkünden und Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben. Und dann kommt dieser Einschub. Und ich glaube, wir müssen einfach im Kopf haben, wie die ersten Leser gedacht haben. Die lesen von diesem Dienst, den die Jünger haben. Sie gehen raus und verkünden Jesu Wahrheit und sie triumphieren. Die Jünger räumen ab. Das verbreitet sich, die Botschaft verbreitet sich. Die heilen Kranke erfolgreich, die treiben Dämonen aus, die können ihrem Dienst nachkommen. Das ist so easy. Es ist so einfach. Kein Widerstand, keine Probleme. Und jetzt schiebt Markus aber hier eine Geschichte ein von einem Mann, der zu Gottes Wahrheit steht und dafür unschuldig umkommt. Nur kurz danach, der Vers nach dieser Erzählung, der handelt davon, wie die Jünger von ihrem Dienst wieder zurückkommen zu Jesus und Jesus sich mit ihnen ausruht. Also wir haben hier eine Art Sandwich. Zwei Brote, die diese mittlere Erzählung einrahmen. Und die Aussage dahinter ist eigentlich ganz einfach, dass das Leben mit Jesus, und zwar ein Dienst für Gott, also eigentlich Christ zu sein, dass es bedeutet, bestimmte Kosten auf sich nehmen zu müssen. Das ist die Botschaft, die diese Erzählung als Ganzes uns vermitteln soll. In all dem Erfolg, den die Jünger erlebt haben, haben wir hier einen Mann, der zusehen muss, wie er willkürlich hingerichtet wird. Von einem Mann, der betrunken war wahrscheinlich, der diesen Auftrag gegeben hat. Er leidet und bezahlt für seinen Dienst. Anhand von Johannes' Leben sehen wir, dass der Dienst für Gott und das Leben mit Jesus, dass es bestimmte Kosten nach sich zieht. Und in jedem unserer Leben kann es anders aussehen. Vielleicht hast du es noch gar nicht so sehr erlebt. Andere vielleicht von euch, die ihr Jesus bereits nachfolgt, ihr habt erlebt, wie man davon ausgelacht wird, wie sich Leute darüber lustig machen. Vielleicht werdet ihr von euren Eltern bedrängt, dass ihr sagt, hey, dass sie sagen, komm, was ist das für ein Schwachsinn, wende dich davon ab. Vielleicht nützen eure Arbeitskollegen eure Dienstbereitschaft aus, eure Hingabe. Das kann alles belasten. Das kann richtig anstrengend sein. Das kann ermüden und traurig machen. Jetzt sind hier womöglich viele, die Jesus nicht nachfolgen, die ihr vielleicht nicht mal wisst, wovon ich spreche. Ihr denkt euch, okay, wenn das Leben als Christen ist, ich will auf jeden Fall nicht sterben. So wie Johannes. Ich will auch keine anderen Kosten auf mich nehmen. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Warum sollte ich überhaupt Christ sein, wenn das die Botschaft ist? Heute Morgen hatten wir bei uns in der FEG München Mitte, in der Gemeinde, in der ich bin, einen Taufgottesdienst. Und wir hatten vier Frauen, die sich taufen lassen haben. Für diejenigen, die nicht wissen, was eine Taufe ist, es ist letzten Endes das Bekenntnis, das öffentliche Bekenntnis einer Person zum Glauben an Jesus Christus. Damit bekennt man sozusagen, dass man auf Jesus vertraut, einen rettenden Glauben auf ihn. Und wir hatten dort eine ehemalige Muslimin. Die stand da vor der Gemeinde und die Frau erzählte ihr Zeugnis. Und davon, dass sie aufgegeben hat, um Jesus nachzufolgen. Ich kann mich noch erinnern, wie dieses letzte Jahr, die letzten eineinhalb Jahre eigentlich, wie sie immer wieder in die Gemeinde kam. Und am Anfang hatte sie noch das Kopftuch auf. Und sie hat es immer mehr abgenommen mit der Zeit. Mittlerweile trägt sie es gar nicht mehr. Und man hat so richtig erlebt, wie sie die Veränderung durchgemacht hat. Und wie sie heute so erzählt hat, hat man erst so richtig realisiert, was für ein Struggle sie eigentlich hatte. Sie hat erzählt davon, was für Kosten es hatte für sie, Jesus nachzufolgen. Es bedeutete, dass sie die Familie verlassen musste. Dass sie von Freunden verlassen wurde. Ihr ganzes Umfeld. Alles, was sie kannte eigentlich an Bekanntschaft, Familie. Alles, was ihr wichtig war. Hat sie aufgeben müssen. Weil die Leute nichts mehr mit ihr zu tun haben wollten. In ihrem gesamten Lebensumfeld muss sie heute noch mit Widerstand rechnen, den viele von uns sich gar nicht vorstellen können. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist diese eine Sache. Wisst ihr, was sie dazu sagte? Sie nimmt das alles in Kauf. Warum? Weil Jesus es ihr wert ist. Wisst ihr, Markus zeigt uns mit dieser Story von Johannes, ja, diese Nachfolge. Der Dienst für Gott, die Wahrheit zu verkündigen, das passt dem Menschen nicht. Es ist mit Kosten verbunden. Aber Markus zeigt uns zugleich auch mit dieser Geschichte. Er weist uns darauf hin, warum Jesus es wert ist. Genauso wie diese Muslimin es erkannt hatte. Dass ja, die Kosten da sind, aber es fällt nicht ins Gewicht zu dem, was Jesus schenkt und gibt. Und dem wollen wir uns jetzt zuwenden. Denn ich denke, dass diese Geschichte nicht nur diese Aussage hat, sondern sie deutet noch auf etwas anderes hin. Also, noch einmal. Wir schauen die Geschichte aus einer anderen Perspektive an. Und wenn wir das ganze Markus-Evangelium lesen, dann, wie gesagt, ich habe es vorher schon aufgegriffen, wir fragen uns vielleicht, warum ist diese Geschichte da drin? Sie handelt nicht von Jesus. Eine Antwort haben wir bereits. Aber die zweite ist, dass diese Geschichte etwas vorschattet, einen Schatten abbildet von etwas, was später noch einmal kommt. Also Markus möchte mit dieser Geschichte ein Muster vorbereiten, das sich nachher noch einmal erfüllt. Also wir lesen und lesen das Markus-Evangelium. Wir werden wahrscheinlich in ein paar Jahren auch irgendwann an dieses Ende kommen von dem Markus-Evangelium und eine Predigt darüber hören. Aber ich werde es vorweggreifen und euch erklären, dass später eins zu eins eine ähnliche Situation wieder passiert. Nur einige Kapitel später lesen wir von einem Mann, der von einem Herrscher gefangen genommen wird. Wieder lesen wir davon, dass dieser Herrscher weiß, dass ein Unschuldiger vor ihm steht. Und wieder lässt dieser Herrscher diesen Mann grausam hinrichten. Die Parallelen zwischen diesem ersten Bericht von Johannes und Herodes und diesem zweiten Bericht sind unüberschaubar. Als Leser muss man sich fragen, ist das Absicht? Und tatsächlich ist es der Fall. Denn Markus' Anliegen ist es, auf Jesus hinzuweisen. Jesus ist derjenige, der unschuldig vor einem anderen Herrscher stehen muss, angeklagt wird zu Unrecht und dann verurteilt wird. Aber es gibt einen entscheidenden Unterschied. Einen wichtigen Unterschied. Und zwar, während Johannes machtlos zusehen musste, wie er geköpft wurde, so hatte Jesus Macht. Er war nicht machtlos. Wir lernen Jesus als, in diesem Evangelium von Markus, lernen wir ihn als Gott und Mensch zugleich kennen. Einen Mann, der beides vereint. Jesus ist vollkommen Gott. Er hat Macht. In einem anderen Evangelium in Johannes 10 schreibt er: Niemand nimmt mein Leben von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Und der Punkt ist, dass Jesus die Macht gehabt hätte zu sagen: Nein, ich will das nicht. Ich lasse mich nicht verurteilen von diesem Herrscher, der einfach nur sein Leben retten will, der seine Würde retten will und das Ansehen vor den Leuten. Nein, Jesus unterstellt sich dem bewusst. Und da kommen wir jetzt zum springenden Punkt. Er tut es aus einem bestimmten Grund. Und dafür möchte ich noch einmal kurz weiter ausholen. Und zwar kommen wir zu einer Wahrheit, die wir sehr ungern hören. Und zwar zu der Wahrheit, dass wir alle, die wir hier sitzen, jeder einzelne von uns, du und ich, wir alle gemeinsam, dass wir Sünder sind. Was bedeutet dieses Wort? Es bedeutet, dass wir selber eine Haltung haben, die Gott, der uns gemacht hat, ablehnt. Und wir unser eigenes Ding machen. Wir wollen seinen Willen nicht. Eigentlich könnte man sagen, wir sind wie kleine Herodisse. Wir sind wie er, der sagt, nein, ich mache mein eigenes Ding. Ich höre nicht auf dieses Gesetz Gottes. Ich ziehe es selber durch. Und die Bibel ist darin klar, dass wir alle Menschen, sobald wir geboren sind, ein Herz in uns tragen, was Gott nicht will und seinen eigenen Weg geht. Sündig zu sein bedeutet, eine Herzenshaltung zu haben, die uns immer wieder von Gott wegtreibt, und zwar in die Zerstörung und Verdammnis. Und es wird sichtbar in verschiedenen Bereichen unseres Lebens. Es wird daran sichtbar, dass wir lügen und betrügen. Subtil, nicht offensichtlich, aber es ist immer wieder vorhanden. Es kommt dadurch, dass wir uns besser darstellen, als wir eigentlich sind. Dass wir manche Dinge vielleicht mal verdrehen, weil es halt einem guten Zweck dient. Man sieht es vielleicht auch daran, dass wir extrem egoistisch sind. Dass wir Freundschaften schnell aufgeben, wenn es uns nicht mehr passt. Ich für meinen Teil muss zugeben, dass es leider wahr ist, dass umso mehr ich mich selber kennenlerne, desto mehr ich begreife einfach, mein Leben ist so verkehrt und vieles ist einfach nur auf mich ausgerichtet. Und das ist es, was die Bibel Sünde nennt, dass wir einerseits Gott nicht lieben, wie wir sollten, und unseren Nächsten nicht lieben, wie wir sollten, sondern uns selbst lieben, wie wir nicht sollten. Jetzt könntest du sagen, ja okay, was ist das Problem daran? Was will dieser Gott eigentlich von mir? Die Sache ist, dass Gott dich geschaffen hat, dass Gott jeder Einzelne von uns gemacht hat, dass er jetzt diese Sekunde, die du lebst, dass sie ihm gehört. Er hält dich am Leben, jeden Tag, Tag ein, Tag aus. Jede Stunde, jede Minute, jede Sekunde. Es gibt keinen Moment in diesem Leben, der nicht seiner Gnade entspringt. Er ist es, der das Gute gibt. Nichts, was wir in diesem Land genießen, in unserem Leben, das ist verdient. Gar nichts. Wir haben uns nicht ausgesucht, in welche Familie wir geboren werden. In welches Land. In welchem Kontext. Gott schenkt das alles. Und weil er schenkt, sind wir ihm Verantwortung schuldig. Aber wir sagen, wir nehmen das gerne, aber ich will damit mein eigenes Reich bauen. Und die Bibel sagt, das ist ein sehr schweres Vergehen. Denn dieser Gott ist vollkommen gut, heilig, gerecht. Wir haben es vorhin in einem der Lieder gesungen. So ein schönes Lied. Aber genau das bringt dieses Lied zum Ausdruck, dass Gott derjenige ist, der in seiner Herrlichkeit so unfassbar und unbegreiflich ist. Vieles von dem, was wir in unserem Herzen haben, begreifen wir nicht, weil wir Gott nicht begreifen. Und das ist auch ein Grund, warum wir sein Wort haben, damit wir ihn verstehen und begreifen, dass wir das in uns tragen. Aber das hier ist der Grund, warum Jesus seine Macht nicht nutzte, um sich dort zu befreien damals. Sondern er hat sich entschieden, sich hinzugeben, sich anklagen und hinrichten zu lassen. Das war nicht einfach nur eine nette Geste oder so. An dem Kreuz, an dem Jesus aufgehangen wurde, um wie als ein Verbrecher zu sterben, da passierte mehr als einfach nur Ungerechtigkeit. Es war Gottes Plan, dass die Sünde, die wir alle in unserem Herzen tragen, dass diese Sünde bezahlt wird. Dass die Schuld ausgelöscht wird. Es brauchte ein Menschenleben, weil so groß die Sünde vor Gott ist. Also Gott gibt seinen eigenen Sohn. In Jesus kommt er selbst auf diese Erde, um das Problem, was wir haben, zu lösen. Und Jesus lässt sein Leben dort, stirbt am Kreuz, damit jeder, der an ihn glaubt und ihm vertraut, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat, gerettet wird. Das ist der Grund, Weshalb diese Muslimin gesagt hat, Jesus ist es wert, dass ich diese Kosten der Nachfolge trage. Es ist nichts dagegen für das, was Jesus für mich getan hat. Sie hat begriffen, woher sie kommt, was sie in ihrem Herzen trägt und wie groß Gottes Gnade und Barmherzigkeit ist, dass er seinen Sohn sandte, diesen Jesus, der diesen grausamen Tod gestorben ist für sie. Und sie sagte, er ist es wert. Er ist es vollkommen wert. Und wisst ihr, das Ziel davon ist, nicht, dass einfach unsere Schuld ausgelöscht ist, nein, sondern, dass wir mit Gott versöhnt werden. Ich weiß nicht, ob du dir schon mal diese Frage gestellt hast, was ist der Sinn meines Lebens? Ich denke, unsere Generation, wir Jungen, fragen diese Frage wieder mehr und mehr. Es gab eine Zeit, in der war das vollkommen irrelevant. Man hat gesagt, die Wissenschaft erklärt alles. Irgendwelche philosophischen Konzepte, wer weiß, ist ja auch egal. Der Reichtum, der Wohlstand, ist doch genug. Aber kann es den Sinn des Lebens erklären? Die Bibel zeigt uns, was der Sinn des Lebens ist. Der Sinn des Lebens ist es, in Gemeinschaft mit Gott zu leben und für ihn zu leben. Und darin die größte Erfüllung zu finden. Das ist es. Und genau das macht Jesus möglich. Er löscht unsere Schuld aus, damit wir in die Gegenwart Gottes treten können und mit ihm versöhnt sind. Das ist die frohe Botschaft des Christentums. Das Geniale ist, dass diese Hinwendung zu Jesus alles andere verändert. Das, was Jesus dir gibt, diese Gemeinschaft und Beziehung mit Gott, ist etwas, was dir niemand nehmen kann. Es ist beständig. Die Vergebung deiner Schuld, der Frieden mit Gott und ein ewiges Zuhause, das ist etwas, was Gott in seinem Sohn anbietet und worauf Markus bereits hinweisen will, das ist sein großes Anliegen. Darum geht es ihm mit der Erzählung, die wir heute angeschaut haben. Und ich bitte dich, wenn du heute hier bist und das erste Mal davon hörst, dass du anscheinend selber Schuld hast, dass es ein Problem der Sünde gibt, dann denk darüber nach. Stell Fragen. Komm auf die Leute hier zu. Ich kenne leider nicht sehr viele Leute hier. Ich denke, hier kennen sich aber einige aus. Alle, die wahrscheinlich dieses Ding hier haben. Komm auf uns zu. Frag uns. Frag uns, was es damit auf sich hat. Wie dieser Schritt geht von ich bin sündig und muss vor Gott irgendwann mal stehen und sein gerechtes Urteil tragen oder ich glaube an Jesus und der vollkommen gnädig sein gerechtes Werk empfangen, seine Vergebung. Bevor du nach Hause gehst, denk darüber nach. Und schau auf diesen Jesus. Lass durch diese Erzählung heute Abend, durch diesen Bericht, den wir gelesen haben, deinen Blick lenken auf diesen größeren Unschuldigen, der freiwillig sein Leben gab, obwohl er es nicht hätte müssen. Damit du mit Gott gemeinsam leben kannst. Und darin die größte Erfüllung in diesem Leben findest. Und wir werden jetzt gleich eine Zeit haben, in der wir genau darüber nachdenken können. Das Lobpreisteam wird gleich nach vorne kommen und eine kurze Phase haben, in der es die Ruhe und die Zeit dafür gibt. Aber ich möchte zum Abschluss noch beten, dass wir das Gehörte verarbeiten können, dass es unsere Herzen bewegt, dass es uns verändert. Und wir, die wir diese Botschaft kennen, dass wir neu von Freude erfüllt werden darüber. Das ist mein Anliegen. Ich bete mit uns. Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen für diesen Abend, dass wir uns hier versammeln dürfen, um dein Wort zu lesen, um es zu studieren, um es auch anzuwenden auf unser Leben. Und dieser Frage nachzugehen, was du uns damit sagen möchtest. Und wir danken dir für diese Botschaft heute Abend, dass du uns vor Augen gemalt hast, wie Nachfolge, wie der Dienst für dich, wie das Leben mit deinem Sohn, ja, wie es uns viel kosten kann. Aber wir danken dir dafür, dass du uns zugleich dadurch aufgezeigt hast, dass es dein Sohn wirklich wert ist. Er, der sein Leben für uns gegeben hat. Damit wir befreit sind von unserer Sündenschuld und wir Gemeinschaft haben können mit dir. Wir wollen dich bitten, dass du an unserem Herzen arbeitest, dass du uns überführst, dass du uns Erkenntnis schenkst unserer Sünde und vor allem aber Erkenntnis deiner Gnade und Barmherzigkeit. Herr, wir wollen dich bitten, dass du aus uns das machst, Herr, was dich ehrt. Personen, die dich lieben, die sich dir hingeben und die für dich leben. Amen.